This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Ich bin gerade in Schwabing unterwegs. Wie jeden Monat mache ich mich auf den Weg in ein Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München und frage nach, was da so geforscht wird. Und heute treffe ich mich mit einer Juniorprofessorin, die Filmwissenschaftlerin ist, was mich natürlich besonders interessiert. Und jetzt bin ich auch schon fast da. Ein Haus ist es noch. Ja, kleines Haus in einer ganz ruhigen Wohngegend mitten in Schwabing.
So, hoch die Treppen, rein in den Aufzug und dann das richtige Zimmer gesucht. Wir befinden uns hier übrigens im Institut für Kunstgeschichte.
Hallo.
Hallo.
Das freut mich sehr. Wir haben uns schönes Wetter ausgesucht, oder?
Ja, wir haben aber überhaupt Glück, glaube ich, in letzter Zeit. Oder?
Ja, das stimmt.
Jetzt muss ich erstmal kurz erklären, mit wem ich mich hier genau treffe. Mit Fabienne Liptei. Und Filmwissenschaft ist, glaube ich, auch etwas, was wir erklären müssen.
Filmwissenschaft bietet alle möglichen Instrumentarien, um Filme besser zu verstehen, erstmal ganz banal gesagt. Es ist ein Zugewinn, es ist eine Möglichkeit, besser sehen zu lernen, größere Anerkennung auch zu erlangen für, ich will gar nicht sagen, das Handwerk der Praktiker, aber für all das Kalkül, all die Ideen, die da schon drin stecken und für die Komplexität der Werke selbst.
So viel zur eigentlichen Definition der Filmwissenschaft.
Meinen Studenten sage ich immer, man sollte am Tag mindestens einen Film gucken. Das schaffe ich nicht immer, aber ich gucke schon sehr viel.
Und da sind wir dann auch schon mittendrin in der Forschung.
Was man auf jeden Fall, glaube ich, sagen kann, dass mich zwei Dinge vor allem interessieren und auch schon immer interessiert haben. Und das ist auf der einen Seite die Frage nach dem Erzählen. Also ich habe mich sehr stark befasst mit komplexen Formen des Erzählens, mit allem, was etwas experimenteller anmutet. Ich sage mal rückwärts erzählen, unzuverlässiges Erzählen, verschachteltes Erzählen, episodisches Erzählen.
Oh ja, und ich liebe solche Filme, wenn ich hier einfach mal so ins Wort fallen darf. Ein Beispiel für einen rückwärts erzählten Film ist Memento aus dem Jahr 2000. Ebenso verschachtelt, aber ein paar Jahre jünger, ist Inception mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Das sind diese Filme, nach denen man das Kino verlässt und ein Fragezeichen im Gesicht trägt. Wie war das nochmal? War das logisch? Was bedeutet das Ende?
Das sind solche Beispiele, ne? Auch Filme von David Lynch fallen da auch, darunter eben seine drei Road-Movies, ne? Also Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire. Und damit zusammenhängt, dass es die DVD gibt und damit auch die Möglichkeit, einen Film, den man im Kino gesehen hat und nicht verstanden hat, zu Hause nachzubereiten, so auseinanderzulegen, sich verständlich zu machen, ne? Sich anzueignen, sodass, wie ein Kollege das mal ganz lustig formuliert hat, der Kinofilm nur noch der Trailer ist für die DVD. Ist natürlich auch ein ökonomisches Interesse dahinter. Man sollte es dann auch kaufen. Und auch die verschiedenen Fassungen der DVDs, die dann auf den Markt kommen mit all den Bonusmaterialien und Special Editions, ne, um die Komplexität dieser Erzählanlage im Nachhinein nachzuvollziehen.
Auf solchen DVDs wird ein Film wie Memento plötzlich chronologisch gezeigt. Er verliert dadurch zwar seine Wirkung, aber als interessante Zugabe zum eben gesehenen Film öffnet diese Version die Augen. Mir geht es ja so, dass ich nach solch einem komplexen Film erstmal direkt vom Kino ins Internet gehe sozusagen und da schaue ich, was andere Leute sich so zusammenreimen.
Und das ist auch lustig, weil Filmwissenschaft zuweilen dann auch auf die kollektive Intelligenz des Internets angewiesen ist, ne? Auf diese ganzen Fans auch, die sich da vielleicht noch mehr reinknien, wie Fans das eben tun, ne? Mit großem Interesse für die winzigsten Details, die man dann wieder auf den Webseiten der großen Filmwissenschaftler findet, die dann aus diesen Details dann auch wieder eine Theorie bauen.
Das klingt schon sehr nach einer Art von Wissenschaft, die mir gefällt. Sie verknüpft Internet und Kino. Traumhaft. Wobei, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es hier mehr um Citizen Kane geht als um Rambo, mehr um Kunst als um Kommerz.
Ich werde auch immer wieder gefragt, ob nicht, sagen wir mal, dieser intellektuelle Zugang auch das ganze Vergnügen am Filmesehen zerstört. Also die Vorstellung herrscht, man geht ins Kino und man kann das gar nicht mehr genießen, weil man nur noch mit dem Kopf dabei. Es ist eine ganz komische Vorstellung, dass das Nachdenken auch den Kunstgenuss irgendwie trüben würde. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil man hat ja einen Zugewinn. Ne? Weiß nicht, ich finde das mal ganz schön, da diesen einen tollen Satz von Walter Benjamin, der gesagt hat, das Kino sei der Ort, wo die kritische und die genießende Haltung zusammenfallen. Ne? Und ich glaube, mit der Filmwissenschaft kann man das lernen.
Gut, der Kopf bereichert also das Kinoerlebnis, glaube ich gerne. Aber was ist denn nun? Citizen Kane oder Rambo?
Die Filmwissenschaftler, die teilen nicht so oft zwischen High und Low. Natürlich gibt es diese Unterscheidungen, die kanonisiert sind, aber auch die ganz individuell sind zwischen solchen Filmen, die einen besonders interessieren oder die man als besonders wertvoll empfindet und andere, die einen jetzt nicht so sehr interessieren oder die jetzt nicht gleich den Weg in den nächsten Aufsatz finden. Aber es gibt keinen Gegenstand, keinen Film, mit dem sich Filmwissenschaft nicht befassen würde. Im Gegenteil, auch das Populäre und das Triviale, das, was auch die breiten Phänomene sind, die müssen ja auch wissenschaftlich begleitet werden. Manchmal, was so in einen Sack gesteckt wird, auf dem dann Hollywood draufsteht und auf dem man dann mit so einem Knüppel einschlägt oder von dem man behauptet, das sei irgendwie sozusagen ja, eine Massenveranstaltung, reiner Unterhaltungsbetrieb, wird dem auch nicht gerecht. Da muss man häufig ganz genau hingucken, um zu einem differenzierten Urteil zu kommen.
Viel verändert hat in den letzten Jahren die Digitalisierung des Filmgeschäfts. Geschnitten wird meist am digitalen Schnittplatz, nur noch selten mit richtigem Filmmaterial. Ein Schnitt verliert dadurch seine Endgültigkeit. Man kann ihn mit einem Tastendruck wieder rückgängig machen. Natürlich sind durch die Digitalisierung Filme auch viel leichter, um die Welt zu schicken. Wir kommen über das Internet ohne Probleme auch an kleine Produktionen heran, die nie bei uns im Kino laufen würden.
Digitalität bedeutet auch, dass ein Regisseur wie Jafar Panahi im Iran, der Berufsverbot erteilt bekommen hat und im Gefängnis sitzt, eine Art Film, er nennt das This is not a film, drehen kann über seine Situation, das auf einem Memory Stick vom Gefängnis aus in einem Geburtstagskuchen rausschmuggeln kann. Und dieser Film wurde dann 2011 in Cannes gezeigt. Also das bedeutet auch Digitalität.
Es wird sich noch viel tun auf diesem Gebiet. Von der digitalen und leider noch nicht globalen Rechteverwertungsdiskussion müssen wir hier gar nicht erst anfangen zu sprechen. Zurück zu den beiden Bereichen, die Fabienne Lipthey schon immer sehr interessiert haben. Punkt 1 war die Erzählung, die Erzählweise des Films. Und was noch?
Es sind vor allem dann als zweiten Aspekt auch die Bildlichkeit, die Bilder des Films und die Herausforderung, die auch zusammenzudenken mit der Erzählung. Also es ist interessant, dass sich die Filmwissenschaft häufig so eine Stunde Null konstruiert. Im Jahre 1895, ne, als die ersten Filme zu sehen waren, als der Zug der Brüder Lumière eingefahren ist oder die Arbeiter die Fabrik verlassen haben oder als Méliès, ne, den Zug raufgeschickt hat, eben zur Sonne oder die Expedition der Rakete zum Mond. Und diese Stunde Null ist ja eine unmögliche Konstruktion eigentlich, die ignoriert, dass es eine Bildtradition gibt, die viel länger zurückreicht, ne? Und dass der Film sozusagen eine Kunstform ist, die sich in eine visuelle Kultur eingliedert, die viel älter ist. Und das finde ich besonders spannend, auch zu fragen, wo da die Stränge auch weiter zurück hinführen.
Fabienne Lipthey interessiert alles am Film. Zum Beispiel auch die Arbeit der Kameraleute, im Englischen viel treffender als Director of Photography bezeichnet. Sie sind die Meister des bewegten Bildes. Wir ignorieren jetzt mal die Stunde Null und schauen ins Kino von heute. Der Stummfilm bekam Ton, der Schwarz-Weiß-Film Farbe. Und nun der 2D-Film, eine weitere Dimension.
3D ist ja jetzt keine Erfindung des digitalen Kinos. Das gibt es ja schon viel länger, schon seit den 10er Jahren, wenn ich mich da richtig entsinne, wurden die ersten Versuche unternommen und dann auch immer wieder in der Geschichte des Films, nur es konnte sich nicht durchsetzen. Interessant ist, warum jetzt scheinbar der Zeitpunkt gekommen ist, wo das durchsetzungsfähiger erscheint. Ich vermute allerdings, dass es nicht flächendeckend der Fall sein wird, sondern sich für spezielle Sparten oder Genres behaupten kann. Sicherlich für den Animationsfilm und auch für andere Filme, die, sagen wir mal, von dieser Räumlichkeit und der visuellen Opulenz auch profitieren können. Nicht nur Avatar, auch solche, in Anführungsstrichen, Kunstproduktionen, wie wenn das Film über Pina Bausch, ne, wo, sagen wir mal, auch dieses Theatererlebnis des Tanzes ganz neu nochmal erfahren werden kann durch 3D. Einer von vielen Gründen, warum 3D so salonfähig geworden ist, ist sicherlich der Umstand, dass das Kino mit den kleinen Bildschirmmedien konkurrieren muss. Ja? Also mit der Tatsache, dass Filme auch auf dem Mobiltelefon geschaut werden, auf dem Laptop, auf YouTube, in so einem Briefmarkenformat. Und da muss das Kino natürlich nach wie vor attraktiv sein, damit es nicht schließen muss. Und das kann es dadurch erreichen, dass natürlich das große visuelle Erlebnis bietet, auch ein großes Sinnerlebnis, eine Attraktion nochmal darstellt, die es dann auch wert ist, eine Kinokarte zu kaufen. Und natürlich, und das ist nicht so ganz erfreulich, auch all die Verflechtungen des Kinos mit den Industrien, die an 3D interessiert sind und natürlich dann auch das Militär.
Die Diskussion über 3D ist ja derzeit in vollem Gange. Da hört man von den kleinen Kinobetreibern, die sich eine teure 3D-Anlage nicht leisten können und somit Gefahr laufen, pleite zu machen. Man hört von Filmen, die nachträglich auf 3D umgerechnet wurden und daher eigentlich fauler Zauber sind, trotz der überteuren Kinokarte. Und dann nervt dann noch die Brille. Also, alles blöd mit dieser 3D-Manie?
Ich würde das aber gerne ein bisschen positiver sehen und auch die Möglichkeiten sehen, die 3D auch im Idealfall bieten kann. Dieser Zeichentrickfilm, der Animationsfilm Coraline, ist ein ganz schönes Beispiel dafür, weil er wie so eine Wizard of Oz oder Alice in Wonderland-Geschichte zwei Welten konstruiert, beides animiert, eins als Fantasiewelt und eines als die reale Welt. Und beide Welten haben unterschiedliche Raumkonzepte. Da werden ja 3D-Prototypen extra für die Filme hergestellt oder errechnet. Das ist nicht ein 3D, was man in jedem Film gleich sieht, sondern tatsächlich auch künstlerische Entscheidungen, die in diese 3D-Rechenoperationen einfließen. Und diese unterschiedlichen Raumkonzepte sind auch unterschiedliche Gestaltungskonzepte, wie mit Schwarz-Weiß und Farbe zu arbeiten, so wie das in The Wizard of Oz passiert. Ja? Und ich glaube, wir müssen da vielleicht noch auch das Sehen lernen, auch zu sehen zu lernen, wie die sich diese Räumlichkeiten, die durch 3D errechnet sind, unterscheiden, um dann festzustellen, dass das auch einen Mehrwert an künstlerischer Ausdrucksfähigkeit bieten kann.
3D bietet die derzeit ausgefeilteste Filmtechnik, die es je gab. Und doch gibt es Filmemacher, die sich dieser Entwicklung verschließen. Mehr noch, manche gehen sogar zurück zu den Anfängen des Films. Gerade sind zwei Filme in den Kinos, die das verdeutlichen. The Artist von Michel Hazanavicius ist ein moderner Stummfilm, der nicht nur auf den Ton verzichtet, sondern auch auf die Farbe. Und dieser Mut wurde mit 5 Oscars belohnt. Ähnlich nostalgisch ist Martin Scorseses Hugo Cabret, ebenfalls mit 5 Oscars ausgezeichnet, und Scorseses erster 3D-Film greift er in gewisser Weise inhaltlich die Entstehung der Filmgeschichte auf.
Bei Hugo Cabret fährt auch Lumières Zug durch den Film und Méliès spielt auch eine Rolle. Es ist natürlich eine große Feier der eigenen Ursprünge durch avancierte Technik. Es ist auch eine Identitätskrise des Kinos, die dafür sorgt, dass man sich seiner selbst versichert im Rückblick auf die eigene Geschichte. Das ist eine produktive Krise, weil sich da vieles im Umbruch befindet und man nochmal neue Antworten findet auf das, was einem vorher mal so gewiss erschienen ist.
Okay, wir bleiben in der Vergangenheit, bei den Anfängen des Films. Metropolis von Fritz Lang spielte da eine große Rolle. Und auch Fabienne Lipthey hat sich mit der Stadt im Film beschäftigt.
Stadtfilme sind natürlich interessant, weil sie zum einen visuell spannend sind, weil sie natürlich Welten entwerfen. Mich hat dann doch mehr interessiert diese Frage, was für Herausforderungen die Stadt auch für Erzählkonstruktionen bietet. Also die Möglichkeit, unterschiedliche Schicksale anzuschauen und die miteinander zu verknüpfen. Also nicht mehr diese eine Heldenfigur ins Zentrum zu stellen, sondern verschiedenen Figuren und den Wegen, die sich da überschneiden, zu folgen.
Die Städte sind mittlerweile aber rein wissenschaftlich gesehen schon abgehakt. Derzeit liegt längst ein anderes Projekt auf dem Schreibtisch der Juniorprofessorin, ihr zweites Buch.
Geleitet bin ich da von dem Gedanken, dass mich eines ganz stark stört, was so aus einer modernistischen Ästhetik resultiert, nämlich die Zweiteilung der Filmgeschichte in so ein klassisches Zeitalter, wo der Film den Zwängen des Erzählens unterworfen sind, auf der anderen Seite in modernes Zeitalter, wo sich der Film sozusagen auf seine eigene Essenz, also vor allem seine bildliche Essenz, besinnt, indem er sich aus diesem Korsett des Erzählerischen herauslöst. Und das hat so eine, nicht in den Filmen selbst, aber im Sprechen über Filme, so eine Art extremes Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar eine Konkurrenz zwischen den Bildern und den Erzählungen aufgemacht, sodass es ganz schwer geworden ist, diese beiden wieder zusammenzubringen. Und ich versuche da in meinem Buch anhand verschiedener Filmstudien das zu leisten. Nicht grundsätzlich eine Theorie zu entwerfen, wie Bilder und Erzählungen zusammengehen, das halte ich auch für schier unmöglich, aber an besonders symptomatischen Beispielen herauszufinden, wie sich Bilder und Erzählungen dort individuell ins Verhältnis setzen. Also sagen wir mal, diese Frage, wie Bildlichkeit und Erzählung im Kino zusammenhängen, also das ist ein Elefant, den muss man, wie die Inder sagen, in Scheiben schneiden.
Zugegeben, die Zeitspanne, mit der sich diese noch recht junge Disziplin beschäftigt, ist recht kurz. Und daher kann ich mir vorstellen, dass ein Filmwissenschaftler ähnliche Sprüche zu hören bekommt wie ich, die amerikanische Kulturgeschichte studiert hat. Aber dennoch gibt es eine Menge Stoff für die Forschung.
Ansonsten habe ich natürlich dieses Problem, dass all diese Projekte, die irgendwelchen spontanen Einfällen, man hat dann so plötzlich an einem Tag 10 Ideen, wenn davon 5 übrig bleiben, dann hat man schon echtes Problem, all das umzusetzen, wenn man sich überlegt, dass häufig von dem Gedanken, dass man hier mit Kollegen zusammen eine Tagung machen möchte, bis zu dem fertigen Buch dann auch zum Teil ja 2 Jahre ins Land gehen mit intensiver Arbeit. Und da hatte ich natürlich dann auch diese Begleiter, diese Dauerbegleiter, die mir viel Arbeit gemacht haben, aber die ich nicht bereue.
So sehe ich Fabienne Liptei also an ihrem Schreibtisch sitzen und über ihrem neuen Buch brüten. Ich weiß, dass sie natürlich auch unterrichtet. Und, wenn sich die Gelegenheit bietet, trifft sie sich mit den Filmemachern. Praktiker nennt sie sie, die Regisseure und Kameraleute.
Vielleicht ist das Wichtigste, was in dem Dialog der Wissenschaft mit der Praxis geleistet werden kann, dass man nochmal ein Empfinden für diese Schwere, ne, der Entscheidungen bekommt, dass das nicht leichtfertig einfach geschehen ist. Wie viel, also nicht nur wie viel Geld da drin steckt, sondern wie viel physischer Aufwand, wie viel Blut und Schweiß, ja, in diesen Werken steckt. Und wenn man das zunächst mal annimmt, ja, dann kann man sich selbst auch nochmal drauf besinnen, dass man da nicht mit einem Satz so drüber hinweggeht.
Gut, natürlich steckt in jedem Film viel Arbeit, aber trotzdem sind manche einfach grottig schlecht. Und bei anderen scheiden sich die Geister. Citizen Kane ist so ein Beispiel. Der Film ist mittlerweile 70 Jahre alt und gilt für viele als der bedeutendste Film aller Zeiten. Ich kann ihn aber einfach nicht mögen. Ich habe es probiert. Und? Was sagt die Expertin?
Citizen Kane ist wichtig, aber man darf den auch, ja, nicht
so gut
auch
einschlafen
finden
dabei.
Alle anderen, ja.
Wunderbar, jetzt habe ich also die Absolution bekommen. Nachdem mein erklärtes Lieblingskino in München das Cinema ist, mal hören, welches die Wissenschaftlerin bevorzugt.
Ich glaube, ich mag das Arri-Kino am liebsten, in all seiner Schlichtheit mit den schwarzen Wänden, ne? und der guten Tonanlage und der guten Projektion. Ja, ich glaube, da gehe ich am liebsten. Ist auch sehr nah, aber Kinolandschaft in München ist schon neben Berlin oder man muss sagen nach Berlin ein privilegierter Ort. Bin schon froh, dass ich hier bin. Ich habe vorher in Mainz gewohnt, das war eine Katastrophe. Sie können sich ja nicht vorstellen, was für ein Zugewinn das für mich war, eben diese vielen Münchner Kinos. Aber auch da muss man sich drum kümmern, dass das so erhalten bleiben kann. Ne? Das wäre schlimm, wenn die Schließung weiter so das Angebot kleiner machen.
Zum Schluss noch die Frage, welche Filme Fabienne Liptei besonders gerne schaut.
Ich suche mir dann schon die Dinge aus, glaube ich, die, sagen wir mal, auch in den Bildern sehr, ja, sehr durchkomponiert sind und, sagen wir mal, auch was Feines haben, dieses Zweiflerische, was ich vorhin angesprochen habe, die dem Kunstfilm angehören und einen nicht mehr loslassen. Also ich glaube, ich suche schon an den Filmen auch etwas, was einen dann ein bisschen beunruhigt und womit man am nächsten Tag noch aufwacht. Also ich setze mich da ganz gerne auch den Dingen aus, mit denen ich erstmal nicht so leicht zurechtkomme.
Also doch eher die schwere Kost. Naja, die Tonspur ist für heute trotzdem leider schon zu Ende. Aber wir hören uns ja bald wieder. Dann treffe ich Professor Mauser und unser Thema ist Wasser. Bis dahin, wie immer, frohes Forschen. Eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.